Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vermögen, dem Anlagepodcast der Deutschen Apotheker und Ärztebank. Mein Name ist Christoph Kohs und ja, ich freue mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid und an dieser neuen spannenden Folge teilnehmt. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das erstmal ein bisschen sperrig klingt, nämlich das Thema Risikosteuerung. Das ist aber gerade für die Kapitalmärkte und für eure Geldanlage ist das enorm wichtig, denn Risiken gibt es auf der Welt in der Tat genügend, sei es die unterschiedlichen kriegerischen Auseinandersetzungen, also die politischen Risiken, aber auch ganz viele wirtschaftliche Risiken, die es zu managen gilt und wo man darauf aufpassen muss, dass es halt die Kapitalanlage nicht allzu sehr in Bedrängnis bringt. Als meinen heutigen Gast habe ich eingeladen den Timo Steinbusch. Timo ist Leiter unserer Vermögensverwaltung, Leiter des Portfolio-Managements, heißt es richtig, und damit aber auch verantwortlich für die Vermögensverwaltung unseres Hauses. Und ja, Timo, ich würde dir ja gerne mal die erste Frage stellen, nämlich vor dem Hintergrund der Risiken, die ich jetzt gerade so skizziert habe. Macht das vor diesem Hintergrund eigentlich noch Sinn, sein Geld am Kapitalmarkt anzulegen, oder sollte ich nicht lieber die Finger davon lassen?
Ja, spannende Frage, Christoph. Soll man an den Märkten noch investiert sein, ja oder nein? Da würde ich vielleicht mal damit beginnen, dass wir uns einfach mal anschauen, was sind denn überhaupt die Investmentmöglichkeiten, die ich an den Finanzmärkten habe? Wir haben die festverzinslichen Wertpapiere. Wenn wir uns da mal ins Jahr 2020 zurückerinnern, da sind die Zinsen ja doch deutlich gestiegen. Die Papiere haben letztendlich gelitten. Das Ganze hat sich ja beruhigt in den letzten Jahren, sodass wir jetzt eigentlich sagen können, mit der rückläufigen Inflationsrate, die wir natürlich auch sehen, dass festverzinsliche Anlagen durchaus wieder ein Vehikel sind, mit dem man real positive Renditen erwirtschaften kann. Was heißt real positiv? Ich nehme meinen Zins, den ich bekomme, ziehe die Inflation ab und wenn der Wert positiv ist, dann habe ich Geld damit verdient. Vergessen darf man hier die Steuer, die drückt das aktuell zwar noch ins negative Terrain ein Stück weit, aber der Markt hat sich halt von seinen Schockzuständen, die wir ja vor einiger Zeit gesehen haben, ein Stück weit erholt. Kommen wir zu den Aktien. Wenn wir uns die Aktien eben anschauen, schauen wir uns mal dieses Jahr an, 2024, ein sehr gutes Aktienjahr, was wir gesehen haben. Und jetzt zuletzt am aktuellen Rand gab es natürlich so ein paar Bewegungen, die wir gesehen haben, wo man natürlich die Frage dann schon mal aufwerfen kann und darauf werfen darf, ist es denn noch sinnvoll, investiert zu bleiben? Ja, vielleicht mal die erste Botschaft meinerseits. Zeit am Kapitalmarkt ist durch nichts zu ersetzen. Wieso ist das so? Schauen wir uns mal den DAX an. Gehen wir mal in die Vergangenheit, ins Jahr 2001. Wenn ich 2001 in den deutschen Leitindex investiert hätte, hätte die Wertpapiere ein Jahr gehalten, wäre wieder ausgestiegen, hätte ich fast 44% verloren. Hätte ich das Ganze 5 Jahre gehalten, hätte ich eine durchschnittliche PA-Rendite von 5% gehabt, von 2001 bis 2006. Das ist schon ganz stattlich und das dokumentiert oder zeigt nochmal die These, Zeit im Markt ist durch nichts zu ersetzen. Hätte man es gehalten im Übrigen, vielleicht auch interessant für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, von 2001 bis 2023 wären es 5,5% PA gewesen. Wir liegen da ein Stück weit sicherlich hinter dem, was man an den Aktienmärkten verdienen kann, zurück. Man darf aber nicht vergessen, wir haben da auch die Niedrigzinsphase gehabt, sodass die Anlegerinnen und Anleger, und wir sind jetzt zum Thema Risikomanagement heute hier, sich immer die Frage stellen müssen, wie mische ich denn meine Renten und meine Aktien zusammen? Dazu haben die Beraterinnen und Berater bei uns vor Ort den Vermögensplaner und helfen da, die individuelle Risikoposition zu finden.
Lass uns vielleicht nochmal zurückgehen zum Thema Risiko. Du hast das jetzt am Beispiel ziemlich gut erläutert, dass also wenn man einfach nur lang genug im Markt drin bleibt, die Zeit quasi mitnimmt, die wichtig ist, dass sich das dann in der Vergangenheit immer rentiert hat, tatsächlich aus Rendite-Gesichtspunkten. Aber trotzdem jetzt nochmal, vielleicht gehen wir mal zum konkreten Beispiel. Also wir hatten ja Anfang August, war es glaube ich, den schwarzen Montag. Da sind die Kurse ja ziemlich abgerauscht, eben vor dem Hintergrund, dass zum einen eine Leitzinserhöhung in Japan erfolgt ist und dann hat man sich Gedanken gemacht, ob es in den USA eventuell eine Rezession geben würde. Jetzt mal ganz praktisch gedacht als Anleger, wie reagiere ich auf sowas? Oder wie habt ihr in der Vermögensverwaltung auf so einen Moment reagiert?
Schwarzer Montag, gutes Stichwort, Christoph. 5. August ist es ja soweit gewesen in diesem Jahr. Aber lass uns da auch nochmal zuerst in die Vergangenheit gehen. 19. Oktober 1987. Da haben wir den ersten schwarzen Montag gehabt in der Finanzmarkthistorie nach dem Zweiten Weltkrieg. Gestartet ist das Ganze dort auch, wieder in Asien. Diesmal nicht in Japan, sondern in Hongkong. Und da haben wir eben auch Rückgänge gesehen im zweistelligen Bereich an den Aktienmärkten. Nicht an den Rentenmärkten, aber an den Aktienmärkten. So ist zum Beispiel der Dow Jones, der größte Index in den USA, Leitindex, den wir dort eben haben, 22,6% zurückgekommen. Was war die Ursache hierfür? Da gibt es ja meistens immer ein ganzes Potpourri an Themen, die dann zusammenkommen. Wir haben ja die Administration von Ronald Reagan letztendlich gehabt. Da sind die Fragestellungen Handelsdefizit der USA, was es gab, eine Inflation, die man nicht eindämmen konnte. Und dann kam die US-Notenbank. Was hat die getan? Die hat die Leitzinsen erhöht in diesem Umfeld. Und das, nachdem die Aktienmärkte vorher gut gelaufen sind. Da haben die Investoren natürlich ein Stück weit Kasse gemacht und die Unsicherheit, die vor ihnen lag, dazu genutzt, aus dem Markt zu gehen. Lassen Sie uns nochmal in die Gegenwart springen, denn da sind die Gründe ähnlich, aber doch irgendwie anders. Wir haben auch zweistellige Kursverluste gesehen, aus Japan eben letztendlich kommen mögliche Erklärungen hierfür. Potenzielle US-Rezession, die wir eben sehen, Geopolitik, die ja eine Rolle spielt, Eskalation im Nahen Osten oder aber das Auflösen sogenannter Carry Trades.
Carry Trades, was ist das?
Also ein Carry Trade ist eine Handelsstrategie, bei der ein Anleger sich in einer Währung verschuldet, wo es niedrige Zinsen gibt, wie das beispielsweise in Japan ja der Fall gewesen ist, und er legt das in einem Währungsraum an, wo es höhere Zinsen gibt. Wie beispielsweise in den USA. Das ist ein sogenannter Carry Trade. Man muss das Geld dann nicht unbedingt am Zinsmarkt investieren. Das kann man dann auch in Aktien und Co. investieren. Aber wenn jetzt, wie passiert in Japan, wir sehen, dass die Zinsen steigen, dann werden die Kosten natürlich für so einen Carry Trade auch teurer. Und die Investoren überlegen, diesen dann aufzulösen und das Geld dem Kapitalmarkt zu entziehen. Und das kann auch einer der Gründe sein, warum wir die Entwicklung in Japan gesehen haben, so wie sie dann am 5. August eingetreten ist.
Das heißt also im Grunde genommen, die sowieso negative Grundstimmung verstärkt sich durch solche Carry Trades noch einmal. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, dass die halt nochmal einen zusätzlichen Boost eben an der Stelle geben. War ja noch ein Teil deiner Frage, was haben wir denn gemacht? Wir sind in Japan zum Zeitpunkt der Zinserhöhung nicht investiert gewesen oder nur in einem geringen Umfang eben investiert gewesen. Und da haben wir, bei uns im Investmentprozess läuft das so, wir bilden uns ja täglich eine Meinung, wie soll unser Geld, das wir verwalten, für unsere Kundinnen und Kunden investiert sein. Und da haben wir halt gesagt, Japan, ja, gehen wir vielleicht mal ein bisschen raus und haben da ein glückliches Händchen auch gehabt, dass wir zu dem Zeitpunkt der Verwerfungen, die wir gesehen haben, Japan deutlich untergewichtet haben. Das haben wir natürlich genutzt mit den Verwerfungen, dass wir dort auch wieder ein Stück in den Markt gekommen sind. Denn derartige Effekte, wenn wir die an den Finanzmärkten sehen, bieten immer gute Chancen.
Lass uns vielleicht nochmal ein bisschen pragmatischer rangehen. Sorry, wenn ich da jetzt nochmal genauer nachfrage, aber interessiert mich jetzt tatsächlich. Also schwarzer Montag, die Märkte öffnen morgens, man sieht, die Kurse rauschen ab. Erzähl mal, was passiert dann bei euch? Was macht ihr bis zu einem Zeitpunkt X in der Zukunft, wo sich die Marktlage dann wieder einigermaßen normalisiert hat?
Also um den Tag mal so Revue passieren zu lassen, wann registriert man, dass es in Japan eben zu derartigen Verwerfungen kam? Das macht man ja meistens, wenn man dann morgens zum ersten Mal auf den Ticker schaut, den haben wir jetzt ja alle im Handy letztendlich, und dann sieht man schon, wenn man noch zu Hause ist eben, oh, da ist etwas passiert, das gibt dann Handlungsbedarf. Dann telefonieren wir uns alle, die eben hier mit Entscheidungskompetenzen dann auch ausgestattet sind, zusammen und beratschlagen, was gilt es zu tun. Denn wir verstehen uns ja auch in unserer Philosophie als ein aktiver Manager, sprich wir haben eine aktive Meinung zum Markt. Hier in Japan, da wir hier das Untergewicht eben hatten, war für uns auch relativ schnell klar, wir gucken mal ein, zwei Tage, wie der Markt sich dann weiterentwickelt, ob es weiter nach unten geht und werden dann eben in den Markt letztendlich hineingehen. Das war für uns am Tag 1 eigentlich schon klar, nicht ob, sondern nur wann. Denn wie ich ja eben eingangs schon sagte, das ist durchaus auch von uns als eine Chance interpretiert worden. Denn hier haben wir dann so einen Kapitalmarkt-Effekt, der eben aus dem Kapitalmarkt selbst gekommen ist.
Das ist dieses berühmte antizyklische Handel, ne?
Genau.
Ja. Okay, das klingt jetzt ja alles ziemlich geordnet und strukturiert. Wenn ich mir so anschaue, dass die Kurse ja durchaus in solchen Ausnahmesituationen mal eben 5, 6, 7, 10% einbrechen können. Gibt es eigentlich auch Momente, wo du mal als Profi Schweißperlen auf der Stirn hast? Also ich denke beispielsweise an 9/11 meinetwegen zurück, wo es ja auch zu massiven Kurseinbrüchen gekommen ist oder noch ein bisschen näher dran, jetzt die Corona-Pandemie, als klar wurde, dass es halt eben nicht nur irgendein Phänomen irgendwo in China ist, sondern tatsächlich die ganze Welt beeinflussen wird. Gibt es solche Momente oder gab es solche Momente in der Vergangenheit?
Also ich denke, so Momente, die gab es in der Vergangenheit, die wird es nach vorne heraus auch immer geben. Wichtig ist aber, du sprachst eben geordnet, man braucht einen Prozess oder eine Strategie, wenn man Vermögensanlagen betreibt. Denn der Prozess, der dient verschiedenen Zwecken. Ich will nur mal ein, zwei hier aufgreifen. Ein Zweck ist natürlich, wir wollen reproduzierbare Anlageentscheidungen erzeugen. Das heißt, losgelöst von einzelnen Köpfen. Wir sprachen über Risikomanagement ja in diesem Kontext. Und ein Teil des Risikomanagements ist es eben, dass wir funktionsfähig sind, auch wenn mal einer krank wird, ausfällt oder man auch mal einen Wechsel im Team letztendlich hat. Das heißt, so ein geregelter Prozess, der ist eben wichtig. Aber da kommen auch am Markt immer mal so Themen auf wie Corona, die den ganz ordentlich durcheinander wirbeln. Und wo auch unklar ist, wie geht's denn jetzt weiter? Weil erinnern wir uns mal an Corona zurück, da ist ja der gesamte Welthandel in Frage gestellt worden. Die einzelnen Nationalstaaten haben ihre Grenzen geschlossen, ne? Der Warenaustausch ist quasi zum Erliegen gekommen. Es hat ja auch lange gedauert, das dann wieder in Schwung zu bringen, letztendlich. Und das sind dann schon so Momente, wo man dann auch denkt, geht das jetzt wirklich so gut? Aber da muss man sich wieder, und deswegen Strategie, Anlagestrategie dann ja hier in dem Punkt, sich daran erinnern und darauf besinnen, dass Zeit im Markt durch nichts zu ersetzen ist. Und das hat dort auch gegolten. Und ich erinnere mich da immer wieder, März 2020 zurück, wo wir dann ja gesehen haben, dass der DAX beispielsweise an einem Tag minus 10% gemacht hat und zwei Tage später gab es eine Gegenreaktion, plus 10% entsprechend wieder nach oben. Und das sind halt so Momente, wo man sich immer wieder darauf besinnen muss, das Handwerkszeug, was man auch mitbekommt, dass man an einmal festgelegten Strategien auch festhalten soll und da auch wenn man die Schweißperlen oder die Angst ein Stück weit mit dabei ist, dann ob die Sache gut geht oder nicht, dass man da eben seinen Strategien und seinen Entscheidungen treu bleibt.
Ich sehe schon, du hast echt Nerven aus Stahl. Ja, man muss ja mal ehrlich sagen, also wenn ich als Privatanleger davor stehe, kann mir das ja schon Angst machen. Und umso beruhigender ist es ja denn, wenn es jemanden gibt, der sagt, ja, natürlich sind das Ausnahmesituationen, aber selbst dann, wenn du bei deiner Strategie bleibst und die Nerven bewahrst und nicht durchdrehst, auf gut Deutsch gesagt, dann wird sich's erholen. Und man hat es ja tatsächlich, du hast es gesagt, man hat es ja nach Corona auch gesehen, diese typischen V-Formationen. Auf der einen Seite geht's runter und dann ganz spitz das V, auf der anderen Seite dann wieder relativ schnell hoch.
Genau, man kann das ja immer so bezeichnen, auch wenn man in einer Krise sich befindet, dann fühlt die Krise sich ja immer schlimm an. Aber wir blicken jetzt auf die Corona-Pandemie zurück, wir blicken auf die Dotcom-Blase zurück. Und genauso werden wir auf weitere Ereignisse, die noch vor uns liegen, in der Zukunft zurückblicken und unsere Lehren daraus ziehen. Und die bisher gezogenen Lehren sind eben auch noch nicht in Frage gestellt worden. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die Wirtschaftswissenschaften weiter nach vorne betrieben werden. Da gibt es ja auch einen Nobelpreis da an der Stelle für. Den hat ja Harry Markowitz auch für seine Portfoliotheorie bekommen. Und da muss man sich halt an dieses Handwerkszeug immer wieder erinnern und darauf zurückbesinnen.
Wo du es schon gerade erwähnt hast, blicken wir doch mal nach vorn. Welche Störfaktoren an den Kapitalmärkten erwartest du denn noch so bis Jahresende?
Also es gibt ja ein ganz wesentliches Ereignis, das vor uns liegt. Das ist die US-Wahl eben an der Stelle. Die US-Amerikaner sind da aufgerufen, ihren neuen Präsidenten oder ihre neue Präsidentin zu wählen. Wir sind jetzt ja in so einer Phase, wo man eigentlich sagen kann, sind beide irgendwie gleich auf. Mal hat der eine Kandidat, mal die andere Kandidatin die Nase ein bisschen vorne, je nachdem, wann welche Umfrage gerade gekommen ist. Das wird aber ein Ereignis werden, dass, wenn es halt nicht ganz eindeutig klar ist, das Potenzial hat, für Unruhe an den Finanzmärkten zu sorgen. Ich sage, das Potenzial hat, wird es ein eindeutiges Wählervotum geben. Da kann man dann ja auch nicht viel daran rütteln, aber es sieht halt danach aus, dass es hier wieder die Swing States sind, auf die es ankommen wird. Wenige Wählerstimmen, die nachher im US-amerikanischen Wahlsystem darüber entscheiden werden, wer denn die Präsidentschaft nachher innehat. Und man darf dabei eine Sache nicht vergessen. Bei der Präsidentschaftseinführung im Jahr 2025, im Januar wird das ja stattfinden, in diesem Monat läuft auch die Schuldenobergrenze der USA, die Erhöhung, die wir eben haben, aus. Und das fällt halt dort zusammen. Und wenn das auf politisches Chaos treffen sollte, dass man sich darüber streitet, wie die Wahl denn nun letztendlich ausgegangen ist, birgt natürlich auch Risiken für die Finanzmärkte und für die Kapitalmärkte. Jetzt mal losgelöst von der Fragestellung, mit der wir uns ja auch beschäftigen, welche Teile der Wirtschaft profitieren denn von welcher Präsidentschaft am Tagesende? Das ist eine losgelöste Fragestellung davon, die wir auch im Fokus letztendlich haben, auch haben müssen. Denn das zahlt dann ja auf das Thema Risikomanagement ein. Und vielleicht nochmal ein ganz praktisches Beispiel zu nehmen. Wenn ich einen Euro habe, ich verliere 50 Cent, dann muss ich 100% wieder gewinnen, um auf einen Euro zurückzukommen. Und da versuchen wir natürlich auch, hier die Risiken im Blick zu behalten und potenzielle Verluste für unsere Kundinnen und Kunden zu vermeiden.
Das heißt, nur nochmal nachgefragt, das ist gar nicht allein das Ereignis 5. November an sich, sondern du rechnest auch dann durchaus bis zum Jahresende oder bis zu diesem Zeitpunkt Anfang Januar, wenn tatsächlich Vereidigung dann ansteht und wo auch dieses Auslaufen, dieses, wie nennt sich das immer noch, Budget?
Das ist die Schuldenobergrenze.
Die Schuldenobergrenze, genau. Wenn das ansteht, wo man immer nochmal mit, ja, Marktverwerfungen kleinerer Art oder auch größerer Art, je nachdem, rechnen muss.
Das ist auf jeden Fall ein Szenario, das man mit einkalkulieren muss. Also wünsche ich mir das? Nein. Gilt es sich aus Vorsichtsgründen mit diesem Szenario auseinanderzusetzen? Zwingend muss man das tun. Und das tun wir auch gerade.
Kann ich das als Privatanleger auch?
Also als Privatanleger, um natürlich auch derartige Themen immer im Blick zu haben, einzukalkulieren. Ja, da muss man schon bestimmt viel Zeit aufwenden, um einen Teil des Überblickes zu gewinnen. Denn es ist ja nun mal auch so, wenn man das Beispiel eine komplizierte Erkrankung, wenn man im Krankenhaus ist, da gibt es ja auch ein Team von Spezialisten, das sich dann auseinandersetzt mit den einzelnen Erkenntnissen, die dann in der jeweiligen Disziplin gewonnen werden, um danach festzulegen, wie so ein Behandlungsplan letztendlich aussieht. Und so ist das eben bei uns auch. Man braucht verschiedene Kompetenzen, die auch nicht immer in jedem Menschen gleich stark veranlagt sind. Und die bringen wir in unserem Investmentprozess zusammen. Und das ist was, das kann man als Einzelperson halt nicht.
Musst du jetzt ja sagen, ne? Wo du für unsere Vermögensverwaltung verantwortlich bist.
Selbstverständlich. Aber es ist in der Tat ja auch so, und ich glaube, da findet jeder in seinem Bereich Dinge, wo verschiedene Kompetenzen sich ergänzen und das Gesamtergebnis besser machen.
Ja, nein, du hast es ja auch gut erklärt an der Stelle, dass in jedem nicht jede Kompetenz vorhanden ist und vorhanden sein kann. Ja Mensch, dann sage ich erstmal vielen Dank für deine Auskünfte, für deine Inhalte, die du rübergebracht hast. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist tatsächlich auch mal wieder so, dass es im Endeffekt doch daraus hinausläuft, dass es sich lohnt, Experten zu fragen und vielleicht auch das Management der eigenen Kapitalanlagen an Experten zu übergeben. Weil wir haben jetzt gerade beim Thema Risiko gesehen, das ist schon ziemlich komplex und man muss ziemlich viele Dinge auf dem Schirm haben. Wenn man die Zeit dazu hat und auch die Kompetenz dazu hat, kann man das natürlich tun. Aber ohne euch zu nahe treten zu wollen, also ich kann es für mich persönlich auch sagen, ich hätte da jetzt die Kompetenz nicht für. Und da bin ich froh, wenn ich jemanden an der Seite habe, der das für mich macht. Timo, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.